Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio, Episode 27. Ich bin der René, mit dabei ist naheliegenderweise der Dennis.
Ja, ich bin auch hier. Hallo René, hallo zusammen.
Hallo Dennis. Wieder mal lang her, fast schon einen Monat, oder? Haben wir einen Monat?
Noch nicht ganz, aber es ist schon wieder lange. Doch, es ist schon wieder fast zu lange her, aber naja, ich sag mal, es ist jetzt ja auch so viel nicht passiert. Also zumindest in der X-Wing-Welt. Es passiert zwar immer was, aber naja. Ja,
brauch halt ein bisschen was, bis die irgendeine News brauchst, damit die Waschbären aus dem Mülltonnen rausgekrochen kommen.
Richtig, die Trash-Pandas. Ja, Mensch, es ist ein paar Wochen her, ja, aber es sind ein paar Sachen ja rausgekommen. Wir haben eine kleine Agenda für heute vorbereitet. Ich habe gehört, so sagt man das. Wir gucken mal auf aktuelle Themen, ganz aktuell von gestern die Mare-Trophy. Wir gucken uns an, was kommt in der nahen Zukunft. Gucken natürlich auf das wichtigste Thema, das ist die Veröffentlichung von AMG zum Thema Battle of Yavin Szenario Pack. Und zu guter Letzt gucken wir einfach nochmal so ein bisschen in sonstige Themen rein. So ist der Plan, denke ich.
Schöner Plan. Und dann würde ich sagen, dann legen wir auch direkt los und du erzählst uns ein bisschen was zur Mare-Trophy, die am 18. stattgefunden hat.
Genau. Gestern. Die war gestern, genau. Die Mare-Trophy. Der eine oder andere wird es kennen. Mare, Mos Eisley Raumhafen, eins der größten X-Wing-Foren, die es gibt. Die haben gestern ja nach über 2 Jahren Corona-bedingter Pause ihre Trophy stattfinden lassen in Salzgitter. Das Ganze wurde vom SZ-Wing oder von den Jungs vom SZ-Wing ist das quasi ins Leben gerufen worden, haben die schon ein paar Mal gemacht und gestern hat es dann doch endlich stattgefunden. Zu erschwerten Bedingungen aufgrund der Hitze, muss man ja auch gestehen, weil es ja schon super heiß das Wochenende. Wir werden da jetzt auch gar nicht tiefgründig drauf eingehen. Also wer da ein bisschen mehr Infos haben will, wie es da abgelaufen ist. Also keiner von uns beiden war da. Wir können da natürlich nur so ein bisschen Infos rausgeben, von denen wir jetzt gehört haben. Wer da mehr Lust hat, die SHG hatte einen der Teilnehmer zu Besuch im Podcast, hört da gerne rein, wenn ihr dort ein bisschen mehr so ein bisschen detailliertere Informationen haben wollen. Aber wir haben trotzdem ein paar Infos. Und zwar waren es, muss man sagen, leider nur 21 oder 22 Teilnehmer, die es im Endeffekt dann doch hingeschafft haben. Ist natürlich ein bisschen schade, gerade weil es ja das größte Community-Event ist, was X-Wing ja in den letzten Jahren auch immer hatte. Das kann jetzt mehrere Gründe haben, weshalb und wie auch immer. Das kann Gründe haben, der in Richtung gehend der Szenarioplanung. Also was gespielt worden ist, ist 2.5 Extended ohne Szenarien. Das kann für den einen oder anderen Grund gewesen sein. Es kann die Hitze ein Grund gewesen sein. Es kann aber vielleicht auch einfach das Desinteresse an 2.5 gewesen sein, was den einen oder anderen dazu veranlasst hat, nicht teilzunehmen. Dennoch schade, dass es dann doch so wenige waren. Früher habe ich mir sagen lassen, hat man sich um die einzelnen Plätze geprügelt. Heute ging es dann etwas anders vor. Aber ich glaube, das liegt auch mitten an der Sache. Wir müssen auch einfach mal wieder in dieses ganze Ding reinkommen, dieses ganze Turnierleben. Ich meine, jetzt waren wir wirklich 2,5 Jahre irgendwie an den Rechner gefesselt, um X-Wing zu spielen. Es waren keine Turniere und jetzt kommt das erste große. Ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen immer noch so ein bisschen auch Unsicherheitsfaktor. Ich hoffe, dass wir in Hannover Ende Juli da ein bisschen mehr noch mitbekommen, dass es da irgendwie, wie hatte ich es letztens gesagt, dass da das Feuer wieder entfacht wird. So viel erstmal kurz dazu. Es sei kurz gesagt, wir haben einen Sieger natürlich trotzdem gestern gehabt, unseren amtierenden Europameister Kai Krupp. An dieser Stelle nochmal Gratulation zum Sieg dann bei der Mare-Trophy, wunderbar. Und der hat mit einer sehr, also ich weiß jetzt nicht, ist das eine besondere Liste? Ist es keine besondere Liste? Ist es eine Dreischiff-Liste?
Aktuell würde ich sagen, fast eher schon nahezu bekanntere Art der Liste.
Mhm.
Na, also, soll ich einfach mal auf die Liste ein bisschen eingehen?
Genau. Geh doch mal auf die Liste ein bisschen ein.
Fangen wir einfach mal an. Wir gehen einfach kurz die Liste durch. Und zwar, er hat 3-Schiff-Liste Rebellen geflogen. Und zwar Han Solo im Millennium Falcon. Ich gehe kurz die Upgrades durch. Das ist einmal Notorious. Ich weiß nur nicht, wie es auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall ist das, ich weiß nicht, wollen wir... Also, wir gehen einfach nur machen nur eine Übersicht. Einmal Notorious, auf jeden Fall teilt er viel Strain aus und kann Rerolls machen gegen Ziele, die Strain haben. Dann als Crew Ursa Ren, sprich irgendwas wird, Gegner nimmt irgendwas in Zielerfassung und dann darf er selber auch den Gegner, der die Zielerfassung gemacht hat, in Zielerfassung nehmen, also geschenkte Zielerfassung. Dann natürlich den Titel, ganz klar. Dann The Child, ja, das ist nämlich die Kombination, Ursa Ren und The Child zusammen auf einem Schiff. Wenn man das Kind, also Grogu, ne, dabei hat, hat man ja zwei Macht, die sich nicht aufladen. Das kriegt man nur, wenn man Schaden bekommt, kann man es dann aufladen. Aber das Spannende ist ja auch, dass eine Condition Card ausgeteilt wird an zwei der Gegner. Die sucht man sich aus. Und dann dürfen die nach einem Angriff das Schiff mit dem Kind drauf in die Zielerfassung nehmen. Ne? Und in dem Moment, wenn man durch den Falken, sprich Han Solo, in die Zielerfassung nimmt, ist ja Ursa Ren an Bord, dann darf man die Zielerfassung, die Leute, die ich in die Zielerfassung genommen haben, auch in die Zielerfassung nehmen. Ja, also ja, du lockst mich, ich lock dich. So geht's dann hinher, die ganze Zeit.
Und Ursa hat er die Möglichkeit, zwei Locks auch zu nehmen. Das ist, glaube ich, dann...
Das kommt noch hinzu. Genau. Also sprich, das ist eigentlich eher fast ein Buff wie ein Nachteil für den Falken. Ne?
Ja, stimmt.
Kann man schon sagen, weil man kann ja auch die Ziele, wie gesagt, die Gegner aussuchen, die Condition Card bekommen.
Ja.
Das macht's ziemlich stark. Ne? Wurde schon ein bisschen genervt, Ursa Ren. Also es müssen mittlerweile... ein feindliches Schiff sein, das die Zielerfassung ausführt und kein freundliches mehr, immerhin. Also, super starke Kombination. Dann haben wir noch eine Liste drauf, den Hotshot Tail Blaster. Keine Ahnung, ob der wirklich mal benutzt wurde oder eine Funktion hat. Wichtig ist nur, er ist Voraussetzung für das Elite-Talent, weil Notorious gibt es nur, wenn man auch eine Licit an Bord hat. Und dann haben wir natürlich noch verbesserte Triebwerke, sprich der Boost ist jetzt weiß statt rot. Also ein ziemlich starker Han Solo, ne? Großartige Sache. Dann geht's weiter, dann kommt ein X-Wing und zwar Luke Skywalker. Instinktives Zielen, Protonentorpedos, den R3 Astromech für zwei Zielerfassungen schwer zu treffen und den Astromech Ersatzteilkanister für maximale Verteidigung. Ja, extrem defensiv, den kriegt man fast nicht tot.
Ja, schwierig.
Drei defensive Upgrades drauf.
Wow,
nicht zu treffen. Ja. Luke selber und den Astromech, den Ersatzverkanister. Dann als nächstes Schiff, Wedge Antilles, der auch 6 Punkte kostet wie Luke, wie auch immer das geht. meisterhafte Schuss, auch der ist schwer zu treffen. Hier nur ein Plasma-Torpedo, hier ein R3 Astromech für 2 Zielerfassungen und natürlich auch den Ersatzverkanister für alle Zielerfassungen abschütteln. Ja. Wedge mit Plasma-Torpedo, okay, Wedge hätte man auch ein Proton-Torpedo geben können, aber um den richtig abzurunden, ist er wahrscheinlich, meine Vermutung, runter auf ein Plasma-Torpedo, was beim Wedge aber gar nicht so schlimm ist, weil durch seine Fähigkeit, dass der Gegner sowieso einen Angriffswürfel, Verteidigungswürfel weniger hat, ist der Plasma-Torpedo automatisch auch wieder nahezu so effektiv wie ein Proton-Torpedo. Ja, gut. Also, ja, starke Liste. Ich meine, die Liste, es ist eine Standardliste, es ist keine Extended-Liste, ne? Funktioniert richtig. Auch wunderbar im Standardspiel.
Ja.
Wird auch garantiert in jeder Art Szenario gut sein, bin ich mir sicher. Weil so eine schöne Liste kann man einfach auf den Gegner drauf und den Blatt machen. Fertig.
Richtig. Ja, das ist ja eh so ein Thema.
Das ist okay.
Wenn du jetzt gerade Szenarien sagst, also mal unabhängig davon, ob jetzt bei der Mare-Trophy Szenarien gespielt worden sind oder nicht, es ist ja mittlerweile durch die Anpassung von AMG der Szenarien, ich habe das jetzt selber auch das ein oder andere Mal im Spiel gemerkt, es wird anders. Es ist halt dadurch, dass du die Szenarienpunkte, also die Objectives erst in Runde 2 das erste Mal nutzen kannst oder dafür Punkte bekommst. Das macht viel aus. Und selbst mit einer Dreischiff-Liste, und das ist, ich würde jetzt diese Liste mal als Ace-Liste bezeichnen, weil sie ja schon auch, ich sag mal, sich gut bewegen kann, vielleicht nicht also gut.
Ich würde eher so Alpha-Schaden, würde ich jetzt.
Oder Alpha, ja, Alpha-Schaden, ja, okay, so, genau. Okay. Aber unabhängig davon auch, selbst bei Ace-Listen, also wenn man jetzt wirklich mal Listen hat, die sich halt doppelt ummodifizieren oder doppelt positionieren können, es ist ja, der Vorteil ist ja gegeben, dass wir, also entweder gehst du auf den Gegner zu und machst halt wirklich maximalen Damage, das ist ja das, was diese Liste will, oder du sagst halt, ich tanze den Gegner ein bisschen aus, aber jedes Szenario, was ja im Grunde, so zum Beispiel Salvage Mission, da haben ja viele gesagt, war, das ist ja quasi direkt für jede Ass-Liste ist das ja ein Nachteil, weil ich ja mein Boost oder auch meine Fassrolle verliere, muss ich ja nicht nehmen. Wenn es der Gegner nimmt, weil er meint, er müsste es nehmen, dann gehe ich halt volles Pfund auf den Gegner drauf. Ich finde es an der Stelle einfach, sei es gesagt, cool, dass auch eine Dreischiffliste ohne Probleme jetzt sowas trotzdem auch gewinnen kann. Und wir sehen jetzt hier, wie gesagt, zwar kein Szenario gespielt worden, aber im Endeffekt ist trotzdem eine Liste, die halt irgendwo ihre Punkte rausgeholt hat.
Ja, weil
da ist eine coole Sache.
Ja. Ein hoher Alpha-Schaden ist absolut eine valide Taktik, auch bei Szenarien. Und wenn man einfach Gegner schnell genug zerstört, dann holt er auch keine Szenario-Punkte. Ne?
Eben.
Von daher finde ich schon, ja, ist eine tolle Liste. Prima, auch so kann man dieses Spiel spielen.
Ne? Ja, das stimmt.
Das man muss sich nicht mit Szenario-Punkten aufhalten, wenn man das nicht möchte.
Ja, aber man kann.
Ist einfach nur eine zusätzliche Chance und eine zusätzliche, ja, ein zusätzliches taktisches Element.
Mhm, richtig.
Man nutzen kann, aber nicht muss. Ja,
das stimmt.
Ja, Kai Grubnummer, Glückwunsch, schöne Liste. Glückwunsch zum Sieg.
Definitiv, coole Sache. Ja. Ja, der nächste Sieg, wer weiß, ob er ansteht. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Ich drücke aber auch mir selbst die Daumen. Wir gucken mal ins nächste Thema. Hannover AMG World Qualifier findet Ende Juli statt. Wird auch nochmal, das wird, glaube ich, die große Bewährungsprobe für AMG beziehungsweise für X-Wing in der aktuellen Form, wie es ist, weil es ja doch das größte Turnier jetzt sein wird, was zunächst oder unter offizieller Flagge jetzt geführt wird in Deutschland.
Absolut, ja. Wird AMG World Qualifier also löst gewissermaßen die System Open ab, ne? Im alten System 2.0 hätte ich gesagt, das wäre jetzt unsere System Open gewesen sozusagen. Mhm. Eigentlich für 2020 angesetzt gewesen, aufgrund von Corona leider ausgefallen. Ja, Karten hatte ich, ne, für 2020.
Ja, ich auch.
Bei 22, du hast Karten, ich habe leider keine Karten, ich bin leider nicht vor Ort. Es geht nicht. Da ist so ein Haus, das saniert werden muss und renoviert werden muss und ein wenige Monate alter Sohn, der auch Aufmerksamkeit braucht und die Frau, die freut sich auch, wenn ich sie in der Situation nicht allein lasse. Das heißt, da hat dann das echte Leben einfach mal Vorrang vorm Hobby.
Absolut.
Obwohl ich es echt vermissen werde. Es wird mir wirklich fehlen. Also ich habe mich tierisch drauf gefreut, dass es wieder stattfindet und dann leider zum Datum, wo es mir absolut nicht möglich ist, teilzunehmen. Aber ich drücke dir alle Daumen auf jeden Fall und erwarte auch dann regelmäßig
Updates.
Statusberichte.
die wirst du kriegen, jawohl. Ja, genau. Also ich werde die Waschbärfahne oben halten. Ich werde vor Ort sein. Ich bin den Samstag da, werde Freitagabend schon anreisen, bin aber Samstag dann Hauptspieltag da. Vielleicht ja auch am Sonntag. Wer weiß, wie gut ich am Samstag bin. Nobody knows. Ich drücke mir selber auch mal den Daumen. Ich weiß nur noch nicht genau, was ich fliege. Ich habe aktuell so zwei Listen, die ich aktuell gerne spiele. Und es ist sehr ungewöhnlich, weil ich bin ja eigentlich imperialer Spieler. Aber ich muss gestehen, auf imperialer Seite habe ich noch nichts gefunden, was mich momentan wirklich glücklich gemacht hat. Dafür aber auf Seiten der Separatisten als auch der Scum-Fraktion. Wir hatten im letzten Podcast oder im vorletzten hatten wir über das Turnier in Itstein gesprochen. Da habe ich ja die Liste Scum gespielt mit Maul in der Gauntlet, mit Zero in der Razor Crest, als auch einem Fangfighter und einem Z95. Die kann ich so nicht mehr spielen, also nicht mehr 1-1. Die muss ich ein bisschen anpassen, weil ja die Punkte sich dann doch ein bisschen verändert haben. Aber das wäre eine Alternative. Oder was ich jetzt ganz frisch für mich entdeckt habe, muss ich gestehen, das ist eine Separatistenliste, die ich ähnlich auch vor 2.5 gespielt habe. Da würde ich aktuell Django mitnehmen, Darth Maul im Infiltrator und zwei Vulture Class, diese Horchal Prototypes. Ich habe da ein paar ganz gute Spiele mitgemacht bisher. Also von daher, ich muss jetzt trotzdem noch ein bisschen abwägen. Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, aber das wären so meine zwei in die engere Auswahl geratenen Listen. We will see. Aber nichtsdestotrotz, Versprechen von meiner Seite an alle die da sein werden. Es gibt wieder Fanart-Karten, es gibt Waschbären, der ein oder andere hat schon eine bekommen in Itstein, aber weit nicht alle. Ich werde ein paar Karten mitbringen und sprecht mich gerne an, dann drücke ich euch da was in die Hand. Ich würde mich sehr freuen.
Ja. Prima. Dennis freut sich auf jeden Fall, wenn ihr ihn mal besucht, mal Hallo sagt und wenn es ein kurzes Feedback ist wie, hey, macht weiter so oder bitte lasst sein oder bitte nicht mehr diese komisch verschachtelten Sätze oder formuliert es lieber für Kleinkinder. Auf jeden Fall, euer Feedback ist uns willkommen. Vielleicht nicht gerade, wenn er mitten im Spiel ist, aber sonst immer gerne.
Ja,
worauf wir uns auch freuen, ist die nächste Ankündigung, die kam von AMG und nämlich das erste Szenario-Pack. das angekündigt wurde, nämlich Battle of Yavin.
Mhm. Und ja, man muss es hier ganz gut, bevor wir da ins Detail gehen, was da drin steht, am 9.6. von AMG auf deren eigenen offiziellen X-Wing-Webseite, also beziehungsweise auf der AMG-Seite in dem, unter dem Unterpunkt X-Wing. Ist schon mal was. Also es wurde offiziell von denen, nicht in irgendeinem Stream, was ja auch immer so ein Thema war. Nein, ganz offiziell auf der Webseite. Der William Schick hat ein bisschen was geschrieben. Sieht ganz spannend aus. Aber wir können ja mal gucken, was so drin stand, was sich so ergeben hat an Informationen, die wir bisher erhalten haben. Ich weiß nicht, ob du da den ersten Step machen willst.
Ja, oh, gerne. Ich fange einfach mal an. Also, es ist ein Szenario-Pack. Es wurde schon angekündigt, Vergangenheit, dass jetzt mehrere Szenario-Packs kommen. Zwei wurden schon benannt, können wir gleich sagen. Einmal der Battle of Yavin, der jetzt hier auch erstmal schon vorgestellt, beziehungsweise ein bisschen angeteasert wurde. Das zweite Szenario, das auch auf jeden Fall kommen wird, ist dann Battle of Coruscant, Over Coruscant, wie auch immer es heißt. Also in dem Fall in den Prequels, sprich Republik gegen Separatisten. Aber in dem Fall jetzt hier, Battle of Yavin, sprich der erste Todesstern, Episode 4, ganz klassisch der Trench Run, das, worauf ich alle schon danach geschrien haben irgendwann in der Vergangenheit. Schon bei 1.0 hat schon jeder gesagt, hey, wir brauchen sowas, wollen sowas haben, Trench Run mal nachspielen mit tollen Regeln, hey, das wäre total super und hey, jetzt haben wir es, da ist es.
Hat ein bisschen länger gedauert als erwartet,
ja. Hat etwas gedauert, aber immerhin ist es da. Und was macht das Ding, wie funktioniert es? Wie es genau funktioniert, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur so ein paar Eckdaten, ein paar Randpunkte, die schon mal erwähnt wurden hier und da und auf die wir jetzt einfach mal eingehen. Okay, das Szenario wird mit, ich habe jetzt zwei Infos, einmal entweder mit 35 oder mit 30 Punkten gespielt.
Also 35 ist auf der Webseite, steht im offiziellen
Text mit drin, ja. Also für 35 Punkte laut offizieller Website. Sprich, es ist kein normales Standardspiel in dem Sinne. Ist auch kein Szenario, das jetzt in ein Turnier kommen wird oder sowas. Das ist wirklich eine rein thematische Sache, die man einfach aus Spaß zusammenspielt, um einfach mal so das Trench Run-Feeling nachzuvollziehen, wie man so den ersten Todesstern angreift. Mhm. Okay. Ja.
Also vielleicht sollte man hier auch ganz klar, du hast es jetzt ja schon angeschnitten, es ist ein Add-on zum Spiel. Es ist kein Szenario, also wie gesagt, es wird jetzt nicht so sein, dass man es einfach 1:1 mitspielen kann. Man wird es einfach mal auf den Tisch packen können und sagen, ich spiele das jetzt mal so, weil ich mal Bock zu habe. Aber es ist jetzt nicht also so haben wir es zu, oder habe ich es rausgelesen, du mit Sicherheit auch, dass es halt jetzt nicht irgendwie das Standardspiel, was wir bisher haben, ersetzen soll.
Nein, es ersetzt gar nichts. Das ist wirklich ein separates Spiel, ein separates, spezielles Szenario, wirklich für einen Fluff. Fürs Thema, einfach fürs Feeling, hey, wir greifen mal als Rebellen, greifen den Todesstern an, als Imperiale verteidigen wir den. Sprich, man kann das auch nur mit Imperialen oder Rebellenschiffen spielen, nicht mit irgendwas anderem. Es geht nicht. Ne? Genau. Okay. Ja. Was haben wir da? Es gibt die Attack Run. Ja, okay, die Attack Run Condition. Sprich, jedes Schiff wird irgendwo, das ein Protonentorpedo hat. Oder auch ein Advanced-Proton-Torpedo, wenn mich nicht alles täuscht, und das sind ziemlich alle in diesen Szenarien, auf diesen Szenario-Karten, darf diesen Attack-Run starten. Das ist ja wie so eine Condition, die dann da greift. Und wenn das dann, muss speziell sehr erfüllt sein, was genau das ist, wissen wir noch nicht, aber dann greift diese Condition, sprich, man darf dann in den eigentlichen, in diesen eigentlichen Graben einfliegen und dann versuchen, da sein Proton-Torpedo durch den Lüftungsschacht zu jagen und den Todesstern zu zerstören. Prinzipiell darf das jedes Schiff aus deiner Staffel machen, wie gesagt, sofern irgendwas Protonentorpedoartiges ausgerüstet ist.
Genau, es wird auch.
Wie gesagt, hier fehlen uns noch die Details.
Aber also okay. Laut Text auf der Seite heißt es hier, es gibt wohl einen speziellen, also es muss ein präziser Treffer sein, wie der aufgebaut ist. Auch das kann sein. Das heißt, du musst mindestens einen Crit drin haben oder vielleicht darf das Ding auch verteidigen. Ich weiß es nicht. Also der Abluftschacht. Aber es ist zumindest schon mal so insofern angegeben, dass es halt nicht einfach dieses Flieg jetzt drauf hin und schieß mal, sondern du musst halt wirklich, wie gesagt, spezielle Konditionen oder Conditions oder genutzt haben oder eine Nutzung haben, damit das überhaupt funktioniert. Finde ich schon mal sehr interessant. Dass du halt jetzt nicht da einfach mal einen Han Solo mit reinfliegen kannst, weil der hat kein Proton-Torpedo dabei, aktuell.
Genau, so sieht's aus. Ja. Darf er nicht, soll er auch nicht. Wäre auch komisch,
Das wäre in der Tat komisch. Was ich weniger komisch finde, aber also sogar ganz interessant, ist ja, wir werden neue als auch ein paar bekannte Piloten haben. Diese werden neue Fähigkeiten teilweise auch bekommen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn wir uns die bekannten Piloten anschauen. Das Ganze wird, und das ist jetzt so ein bisschen vielleicht auch der Knackpunkt, wo der ein oder andere sich ein bisschen vielleicht noch ein bisschen irritiert fühlt, es wird das Ganze als Standard-Loadout geben. Das heißt also, diese Karten, es wird wahrscheinlich so Tarot-Art-Karten geben, so ein bisschen größer, die schon entsprechend ihre Ausrüstung aufgedruckt bekommen haben. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Luke Skywalker, weil er gerade hier vor mir liegt. Der hat dann ein Elite-Talent, einen Machtslot, ein Proton-Torpedo und R2-D2 schon automatisch ausgestattet und man kann nicht nachbauen. Die Aussage war aber hier ganz klar, diese Loadouts, diese Standard-Loadouts, so nennen sie sich, können auch ins Standard-Spiel mit übernommen werden. Also man kann diesen Luke, wie man ihn hier hat, auch einfach in seine eigene Squad mit reinbauen. Wie sich das punktetechnisch dann entwickelt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich gehe davon aus, dass diese Karten teurer werden, weil wir aktuell von einem Squad-Limit von 35 Punkten sprechen.
Also, jein, ich sage jein. Ich denke eher, es ist ja eine große Schlacht und deshalb die 35 Punkte soll einfach dieses epische Gefühl geben. Sprich, man wird mehr Schiffe auf dem Feld haben. Ich gehe davon aus, dass das Szenario sehr lange dauern wird. Das wird auch kein Zeitlimit haben von, ich sag jetzt mal, diese 75 Minuten plus minus ein bisschen was, je nachdem. Mhm. Ich gehe davon aus, dass wir wirklich so circa bis zu 10 Schiffe auf dem Feld haben werden. Je Seite. Große, epische Schlacht. Mhm. Deshalb auch die 35 Punkte.
Interessant.
Ob die Schiffe wirklich teurer werden, würde ich einfach mal sagen, wir sprechen einfach jetzt mal wirklich konkret über Luke Skywalker, ne?
Ja.
Und gehen einfach mal das durch, was er jetzt hat. Und Luke Skywalker kommt jetzt hier mit einem neuen Untertitel. Nämlich Battle of Yavin. Wir kennen ja schon den Luke Skywalker Rot 5, ne? Das ist ja der Standard Luke Skywalker aus dem Core-Set, so wie wir ihn kennen. Der X-Wing schlechthin. Und jetzt, wie gesagt, hier den Battle of Yavin, wie gesagt, der hat eine fest vordefinierte Ausrüstung. Also sprich, man kann den Loadout nicht ändern, der ist fest mit drin. Und dann wägen wir einfach mal ab, ob der mehr oder weniger kostet, ne? Gehen wir jetzt einfach mal durch. Also, Luke Skywalker, Battle of Yavin. Was hat er für eine Pilotenfähigkeit? Weil auch die kann jetzt anders sein bei Piloten, die es natürlich im normalen Standardspiel schon gibt.
Richtig.
Nachdem du als Verteidiger, wenn du Verteidiger bist, genau, während des Angriffs darfst du eine Macht wieder aufladen. Also sprich, das ist das Gleiche wie auch beim normalen Luke.
Ja.
Den wir schon kennen. Sprich, nachdem du zu Verteidiger geworden bist, genau bevor die Würfel geworfen werden, darfst du eine Macht wiederherstellen. Genau dasselbe kann auch hier der Luke Battle of Yavin. Dann kommt aber noch was Zusätzliches, nämlich eine, ich nenne es jetzt mal Schiffsfähigkeit gewissermaßen, nämlich Hoffnung, Hope. Nachdem ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 zerstört ist, darfst du Fokus- oder Schubaktion durchführen.
Also das ist hopeful. Ist ja die.
Ist es hopeful 1 zu 1?
Ja, wirklich? Also, hoffnungsvoll? Ja, es ist another friendly ship
at range. Nein, es ist besser wie Hope. Es ist besser.
Also wegen dieser Limitierung.
Genau, die Limitierung fällt weg. Hoffnungsvoll. Gut,
aber es hat ja jedes
Schiff. Limitierte Schiffe.
Aber jedes
oder Schiff die das hat Upgrade haben.
Dabei. Also jedes Schiff, das wir
nicht
jetzt.
Jedes.
Na doch.
So, wurde, zum Beispiel Han Solo hat es zum Beispiel nicht
der, dabei. Der nicht, genau. Aber der fliegt ja auch nicht mit, so offiziell.
Genau, aber trotzdem würde es triggern, wenn Han Solo zerstört wird, würde Luke hier das Talent Hoffnung triggern. Was aber natürlich auch der Fall ist, du darfst ja auch jedes andere Schiff, so wie ich es gelesen habe, in diesem Szenario verwenden. Sprich, du kannst jetzt auch zum Beispiel Wedge Antilles mitnehmen.
Kannst du dein eigenes bauen, meinst du jetzt so?
Genau, ein ganz normales Schiff aus dem Standardspiel mit einem eigenen selbstdefinierten Loadout kann man auch zusätzlich im Szenario mit verwenden. Man muss nicht ausschließlich die vorgefertigten Standard-Loadout-Karten nehmen, die in der Erweiterung mitkommen.
Mhm.
Von daher triggern auch diese anderen Schiffe. Man könnte zum Beispiel jetzt sagen, Mensch, ich nehme jetzt hier ganz normal generischen Rotstaffel-Piloten und fliege mit dem ein bisschen rum, darum halt, ne, weil ich das so will. Weil die im Film auch keinen Namen hatten, keine Ahnung. Und auch wenn der zerstört wird, triggert dann das Talent, das Schiffstalent, nenne ich jetzt mal Hope. Oder Staffeltalent. Oder wie auch immer. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Was hat er noch? Die restliche Statline ist übrigens gleich gewesen. Haben wir jetzt gar nichts dazu gesagt. Das heißt, die Werte sind alle die gleichen, die Aktionen sind die gleichen. Dann kommt ein Elite-Talent. Das ist neu. Attack Speed. Nachdem du ein 3- oder 4-Gerade-Ausmanöver voll ausgeführt hast, darfst du einen Boost mit der 1 geradeaus Schablone durchführen.
Das ist schon cool.
Nette Sache. Ja. Das heißt, er kann sehr schnell geradeaus fliegen. Da als nächstes kommt Instinctive Aim, das kennen wir ja auch schon, Machtfähigkeit. Wenn er Spezialangriff durchführt, darf er eine Macht ausgeben, um die Fokus- oder Zielerfassungsvoraussetzungen zu ignorieren. Kennen wir schon. Dann kommt ein Standard-Protonentorpedo, so wie wir ihn kennen. Mhm. Dann kommt R2-D2.
Der aber sieht auf dem Reveal, you may spend, ne, das doch ist auch identisch.
Hat aber nur 2 Aufladungen, keine 3.
Stimmt, richtig, stimmt.
Das heißt, er kann nur 2 Schilde aufladen, keine 3.
Okay,
gut. Was jetzt nicht so schlimm ist.
Nee.
Okay, also, wir haben einmal Attack Speed, wir können schnell geradeaus fliegen, Instinctive Aim, eine Macht ausgeben zum Schießen, ein Protonentorpedo, wir haben den Protonentorpedo, R2-D2 mit einer Aufladung weniger und die zusätzliche Schiffsfähigkeit und wir haben keine Servomotor-S-Foils. Die sind nicht da.
Stimmt,
die sind gar nicht.
Das ist ja interessant.
Hat er
ja gut,
nicht.
Aber gut, das liegt wahrscheinlich auch mit am, liegt das am Boost, also an dem Attack Speed Boost, kann das daran liegen?
Ich würde einfach mal sagen, die haben den Attack Speed mit reingenommen, um das zu kompensieren. Mhm. Vielleicht haben sie bewusst weggelassen, damit die Karten nicht umdrehen musst, irgendwie nochmal was.
Auch möglich.
Weil ist ja schwierig, wie willst du das auf einer vorgedruckten Karte mit definieren? Ein zweiseitiges Upgrade geht gar
so
nicht.
Kriegst du so Knickkante.
Also ist sehr anfängerfreundlich die Karte, weil man sieht alles auf einen Blick, man muss nichts umdrehen. Einzige, was man zu managen hat, sind halt die Schilde und Macht und die Charges.
Ne? Mhm.
Ja. An sich ist das so im ersten Einblickdruck her ein ziemlich runder Look, ne?
Ja. Den du so nicht spielen kannst. Den du im, also wenn du ihn dir, du kannst, also mal abgesehen davon, dass wir Attack Speed als Elite-Talent gar nicht haben, wenn du dir Luke Skywalker jetzt bauen würdest in normalen Staffelbilder, Instinctive Aim geht, Hopeful geht, das kennen wir. Wir können R2-D2 draufpacken, aber dann haben wir schon ein Problem, weil wir können kein Proton-Torpedo mehr draufpacken. Rein jetzt von den Punkten, die wir jetzt haben. Also natürlich R2-D2 mit einer Charge weniger würde wahrscheinlich auch ein bisschen weniger kosten, aber selbst dann kommen wir nicht hin. Und wie gesagt, Attack Speed als eigene Fähigkeit. Also ich glaube, um auch hier wieder meine Vermutung zu äußern, dass das ein Grund sein könnte, warum dieser Luke vielleicht dann doch ein Ticken teurer ist. Weil er ja im Grunde, er hat 2 Elite-Talente mit dabei, er hat eine Force-Fähigkeit.
Ein Elite-Talent.
Also Attack Speed und Hope würde ich jetzt mal beide, weil das ja beides...
Ja, also Hope ist ja schon, sagst du es mal, die Battle of Yavin Schiffsstaffelfähigkeit, nenne ich es jetzt einfach
mal. Ja, ich vergleiche das ja nur mit dem normalen Schiff, also mit dem normalen Staffelbau.
Okay.
Also
okay.
Beim Normalstaffelbau, wenn man den jetzt im Vergleich sieht, wäre ja Hopeful ein Elite-Talent. Also so wie er jetzt hier ist, kannst du ihn halt nicht bauen. Geht einfach nicht. Von daher denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass diese Karte, so wie sie hier ist, vielleicht ein Pünktchen teurer wird. 7 Punkte statt aktuell 6 Punkte. Würde ich auch dafür ausgeben, weil die Karte sehr stark ist. Also dieser Luke, so wie er jetzt hier ist, ist enorm gut. Ist halt die Frage, Attack Speed, da würde ich jetzt kurz nochmal einen Fokus drauf legen, wenn sowas natürlich nochmal nachträglich kommt, als eigenständige Karte, es macht natürlich Sinn. Wir haben Attack Speed, wir können 1 gerade ausboosten. Das ist natürlich
thematisch. Und das ist eins, was wir vergessen, es ist keine Aktion.
Es ist keine Aktion.
Richtig. Den kannst du einfach so machen. Du fliegst 3, 4 oder 4 geradeaus und dann darfst du geradeaus 1 boosten.
Richtig.
Ähnlich wie bei den Strikern oder bei dem Reaper.
Das ist enorm stark, auf jeden Fall. Es ist halt natürlich sehr thematisch, weil es halt jetzt diesen Todessterngraben halt wirklich darstellt. Also du fliegst da ja auch nur geradeaus. Du boostest ja nicht nach links oder nach rechts. Also von daher, ich finde es cool. Ich freue mich auf diese Art des Buildings, aber jetzt meine Frage an dich, weil das ja auch etwas ist, was aktuell in der deutschen X-Wing-Szene, zumindest da höre ich viel, auch ein Thema ist. Meinst du, solche Karten können dann einen selbstgebauten Luke abbilden oder ablösen? Was ist dein Gedanke?
Ich würde sagen, also mein Tipp ist, ich glaube nicht, dass er teurer wird. Mhm. Ich gehe davon aus, der kostet das Gleiche. Der wird auch 6 Punkte kosten wie der normale Luke. Warum? Der Grund ist einfach, du bist eingeschränkter in deiner Auswahl. Du bist einfach festgelegt. Punkt. Damit musst du leben, mit dem, was du hast. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, Mensch, ich hätte jetzt gerne hier nochmal eine Brilliant Evasion drauf. Oder so die Fähigkeit hätte ich gerne lieber schwer zu treffen. Oder sowas. Oder ein Crackshot oder irgendwas. All das kannst du gar nicht machen. Es geht einfach nicht. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das die gleichen Punkte kostet, weil es weniger flexibel ist. Auch, dass die Servomotor-S-Foils nicht da sind, kann unter Umständen ein Nachteil sein. Na?
Ja.
Das heißt, ja. Boost und Fokus in Kombination ist hier nicht möglich.
Mhm. Aber würdest du ihn dann so fliegen? Also in einem normalen Spiel? Wär das für dich eine Option, ihn so zu...
Möglich. Also der Attack-Speed ist ganz nett. Der bringt dich schnell nach vorne, um vielleicht nochmal dann schnell danach eine Zielerfassung zu holen. Er ist schwer, nicht, gell? Verkehrt. Er ist nicht verkehrt. Also ich sehe, er hat auf jeden Fall Potenzial, aber ich würde mich oft dabei erwischen, wie mir dann doch die Elite-Talente fehlen würden.
Ja, aber genau das ist es ja. Genau das
ich
ist
ich möchte das, auch nicht sagen, dass er schlechter ist. Ist halt ein bisschen anders ausgelegt.
Er ist anders, genau. Es ist halt die Frage. Und
das aber es fehlt einfach der Boost, mit dem du, wenn du einfach mal in einer blöden Situation bist, dann musst du einfach mal auf Abstand kommen oder hinter den Asteroiden fliegen. Und da fehlt dir einfach der Bank-Boost. Oder die Dreier-Bank und dann der Boost. Der fehlt einfach, finde ich. Also er ist einfach, wie gesagt, er ist halt nicht so flexibel. Und deshalb kann er auch nicht mehr kosten.
Er ist halt für ein anderes Spiel ausgelegt. Er ist halt
exakt.
Das ist schon...
Er ist für ein spezielles, thematisches Szenario ausgelegt. Aber ich sehe ihn trotzdem bei 6 Punkten.
Mhm, okay, ne? Kann ich mitgehen, alles cool. Ich glaube trotzdem, dass ein Pünktchen teurer wird. Also wenn er denn ins Standardspiel...
7 wirklich?
Weiß ich nicht.
Weil das bei 7 Punkten fasst man den nicht mal an. Darth Vader kostet 7 Punkte, oder? Also eine normale Darth Vader. Lass mich schauen, warte. Wo ist der Vader X1 kostet aktuell 7 Punkte.
Ja.
Der Standard Darth Vader. Sehe ich nicht. Also ich sehe Luke nicht bei 7 Punkten.
Das werden wir natürlich sehen. Ich find's
andererseits, da er momentan genauso viel kostet wie Wedge, das finde ich auch sehr merkwürdig. Aber auch hier ist halt wieder so ein Punkt, wo ich sage, einfach 20 Punkte ist zu eng. Mach doch lieber mal 40 daraus, bitte. Es wäre viel schöner und einfacher und ein bisschen...
Ja, 30 alleine
wäre. Ja, es wäre viel, viel angenehmer aufgeschlüsselt. Ne?
Ja, ich glaube, das ist halt so ein Thema.
Aber dazu kann man sich jetzt lang und viel drin verlieren. Ich würde einfach sagen, mir...
Gucken wir uns die nächste
mal weiter Pilot zu der mal. Nächsten Karte. Ja. Du teaserst die mal und in der Zwischenzeit bin ich auch wieder am Mikrofon. Bis gleich.
Alles klar. Ja, wir haben als nächstes Han Solo in seinem Millennium Falcon. Auch der ist anders aufgebaut. Also Statline ist jetzt erstmal identisch. 3er Angriff, 1 Ausweichen, 8 Hülle, 5 Schilde. Ja, das kennen wir. Er kommt hier automatisch mit 4 Charges. Auf die gehen wir gleich nochmal ein. Und hat entsprechend trotzdem auch die gleiche Statline, auch was die entsprechenden Fähigkeiten angeht. Also Fokus, wir haben Target Lock. Wir haben natürlich das Evade, was in dem Fall ja dann durch den Millennium Falcon Titel kommt, weil den trägt er natürlich jetzt automatisch auch mit, sowie den roten Boost und die Turret-Ausrichtung, in dem Fall auch in Weiß. Ist natürlich eine coole Geschichte. Der hat jetzt eine andere Fähigkeit, die er mitbringt, und zwar das... nennt sich hier After Performing an Attack that hits, you may spend one charge to perform a Coordination Action. Also der coole Typ kann einen Angriff durchführen und kann dann einen Charge ausgeben, um eines seiner freundlichen Schiffe zu koordinieren. Das heißt, der wird sich mehr oder minder tot und dämlich koordinieren. Das finde ich eine ziemlich spannende Geschichte. Ja, jetzt bist du gerade wieder da. Ich hab dich wiederkommen hören.
Willkommen zurück. Alles gut?
Genau. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen drauf geguckt. Die Fähigkeit ist stark. Ich habe die Statline habe ich mir angeguckt. Okay. Und jetzt haben wir gerade gesagt, da bin ich gerade dabei gewesen, die Fähigkeit durchzugehen, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der getroffen hat, kannst du einen Charge ausgeben, um zu koordinieren. Das heißt, das ist schon, also diese Koordinationsgeschichte ist schon cool, definitiv. Wobei ich interessanter finde, seine Schiffsfähigkeit, die da heißt Solo. Während du verteidigst oder einen Angriff durchführst und kein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 zu dir ist, kannst du einen Charge ausgeben, um einen deiner Würfel neu zu werfen. Also das Ganze ist natürlich so ein bisschen auf dieses Charge, auf diese ganze Charge-Geschichte ausgelegt. Das heißt, du musst schon überlegen, fliege ich den irgendwie schon taktisch mit meinen Freunden, um die Koordination durchzuführen, oder lasse ich den halt wirklich irgendwie so ein bisschen im Hintergrund fliegen, so dass er sich alleine so ein bisschen um sich kümmern kann. Also ich finde ihn ehrlicherweise jetzt rein aus der Fähigkeit her, ich finde ihn schwächer als den Han Solo, den wir haben.
Schwer zu sagen. Also finde er es ganz anders, klar. Du hast nicht, hey, werf all deine Würfel neu, wenn du in der Nähe vom Asteroiden bist.
Mhm.
Weil wer weiß, ob es da Asteroiden gibt in dem Szenario. Ja,
die wird es halt wahrscheinlich in dieser Form nicht geben, ist richtig.
Genau, also. Deshalb mussten sie auch anders machen. Dann, jetzt, ich habe noch so eine ganz blöde Idee, aber ich komme erstmal zu dem, was jetzt da so offensichtlich ist. Man hat 4 Charges, mit denen muss man gut umgehen, weil die kommen nicht wieder.
Mhm.
Das eine ist klar, du hast einen Angriff gemacht, dann gibst du einen Charge aus und darfst nochmal koordinieren. Als Aktion aber. Sprich, du darfst nicht gestresst sein. Was jetzt, ich denke, ist meiste Zeit wirst du nicht gestresst sein.
Wenn warum, warum als Aktion?
Steht auch, Coordinate Action steht dabei. After performing
attack, that hits. Ich dachte, du hättest gerade vom Reroll gesprochen, Entschuldigung.
Nee, ich bin noch da, weil das verbraucht ja, du hast ja 4 Charges, die nicht wiederkommen, aber ich sag mal 2 Möglichkeiten, die zu verbrauchen. Deshalb bei der ersten. Ich meine, es ist schon toll, du kannst mit INI 6 anfangen, Angriffsphase, ganz früh kannst du koordinieren, das ist saustark. Du kannst dann mal irgendeinem Schiff eine Fassrolle geben, dann wird er nicht mehr getroffen, oder dann kriegt er doch einen Schuss hin, oder macht einen Schub. Und wie gesagt, holt sich einen Feuerwinkel oder doch nicht. Oder holt sich noch eine Zielerfassung, Schiff mit einer niedrigen Inni, damit es dann doch ein Torpedo schießen kann, obwohl es eigentlich keine Chance hat, die zu kriegen. Oder du gibst einem noch einen Fokus zu der Zielerfassung dazu oder umgekehrt verdoppelt modifiziert. Macht richtig viele Möglichkeiten. Dann hat es eine große Base, entspricht, du kriegst die Leute auch noch ganz gut ran zum Koordinieren. Finde ich super stark, die Fähigkeit. Mhm. Und der lebt lange, der koordiniert viel. Ja, ja, dann die, ja, Solo, ne? Wenn du verteidigst oder angreifst, kein anderes freundliches Schiff, 0 bis 1, 1 ausgeben für einen Reroll. Ist okay.
Ja, es lädt ja, halt nicht okay. wieder auf. Du musst halt echt.
Du musst mal belegen. Ich glaube, das Koordinieren ist eindeutig der Stärkere.
Ja, das ist, genau, das ist halt die Frage. Spielst du ihn als Supporter, dass du halt wirklich dann deine Koordination machst, oder spielst du ihn als Einzelgänger? Also, ich meine, das kann natürlich gegen Ende vielleicht interessant sein. Also
was heißt Endgame. Einzelgänge? Also 0 bis 1 ist jetzt noch nicht so schlimm mit von Nö. Wegen Einzelgänge. Da ist Lone Wolf mit 0 bis 2 deutlich schwieriger anzuwenden.
Aber Lone Wolf lädt sich wenigstens auf.
Das stimmt wohl, ja. Ja, gut, aber ich meine, lass uns lieber das Gesamtpaket mal
anschauen. Ja, genau. Also wir gucken mal, wir haben hier nämlich eine Crew. Also ich meine, es ist ja klar, Han Solo ohne Chewie, das funktioniert nicht, aber Chewie ist hier komplett anders als Crew. Also bisher war unser Chewie immer zum Beginn der Kampfphase, darfst du 2 Charges ausgeben, um eine deiner offenen Schadenskarten zu reparieren. Die haben sich aufgeladen. Jetzt ist Chewie komplett anders. Da heißt es jetzt, nachdem du eine Evade-Aktion durchgeführt hast, erhältst du einen Focus-Token dazu. Das ist schon irgendwie richtig cool. Kommen wir nochmal dazu. Warum hat er überhaupt eine Evade? Klar, er hat den Millennium Falcon-Titel. Ja, hatte ich gerade schon mal gesagt gehabt. Der natürlich auch nochmal Boni für die Verteidigung gibt. Wenn du verteidigst, dann oder wenn du ausweichst, dann darfst du einen deiner Verteidigungswürfel neu werfen. In der Regel ist das einer. Ja, vielleicht auch mal 2. Je nachdem, was es für Hindernisse gibt, vielleicht sogar mal ein dritter, falls es Hindernisse in dieser Form gibt. Aber Chewie ist ein enormer Vorteil, finde ich. Also den würde ich gerne im richtigen Spiel haben, so wie er ist. Den finde ich cool. Gut, ansonsten Rick Cargo Chute, das ändert sich nicht groß was dran. Wir können ein Hindernis abwerfen. Da hätten wir übrigens dann ein Hindernis, was wir selber steuern können, falls wir eins brauchen. Und was ich hier sehr interessant finde, weil es bisher eigentlich so nicht gängig war, ist, dass wir L3-Programming mit drin haben. Das kennen wir vom Lando-Falken von der Scum-Seite. Wenn du keine Schilde hast, dann werden die Schwierigkeiten deiner Bankmanöver reduziert. Das finde ich cool, weil das ist halt auch super thematisch. Mein L3 ist nach dem Solo-Film ja ein fester Bestandteil des Millennium Falcon. Finde ich thematisch absolut klasse.
Thematisch super. Ja. Also ich finde, es ist auch eine schöne Kombination. Ist auch schön rund, das Schiffchen. Mhm. Ich sag mal so, dass der ist eindeutig auf länger Leben ausgelegt. Das sehe ich absolut so. Einmal der Recargo-Chute und vor allen Dingen Chewbacca. Und Chewbacca macht das Schiff halt wirklich effizient. Du hast immer einen Fokus, die Welt drauf liegen.
Ja. Ja.
Also ich glaube nicht, dass auch hier sehe ich ganz klar die gleichen Punkte kosten.
Ja, also hier definitiv, das liegt aber auch an, in meinen Augen auch an dem Punkt, du hast zum Beispiel, du kannst keinen Gunner ausstatten. Also Han hat ja auch, ja doch, also einen Gunner hast du ab und zu mal schon drauf gesehen.
Also bestes Beispiel hatten wir jetzt hier, der Kai, kein Gunner auf Han Solo.
Ja,
warum? Klar. Brauchst du nicht? Gut, er hat jetzt Engine Upgrade mitgenommen, dass der Boost weiß ist, weil wenn du einen Boost machen kannst mit einer großen Base, kannst du auch nochmal deinen Feuerwinkel verändern und kannst auch da nochmal gucken. Also das ersetzt jetzt nicht den Gunner, der jetzt neu ausrichtet oder so, aber es geht in die ähnliche, erfüllt eine ähnliche Funktion oft.
Mhm. Ja.
Einen Gunner brauchen wir jetzt eigentlich bei dem Schiff
nicht.
Ich meine, man fliegt da außen rum und tut immer so schön die Breitseiten seitlich rausschießen, so. Und viel mehr ist das nicht. Aber ja, an sich ist ein schön abgerundetes Schiff. Auch die neue Fähigkeit, wie gesagt, mit dem Koordinieren finde ich super stark. Mhm. Passt auch thematisch gut rein mit dem Koordinieren. Jetzt, ich habe mal so eine ganz blöde Idee. Ist das eine reine Mutmaßung und wirklich geraten? Ich kann mir fast vorstellen, in dem Szenario, wenn es irgendwie mit, wenn Han Solo dabei ist oder sowas, dass er vielleicht erst später in das Szenario eingreifen kann oder so. Dass er erst später, dass vielleicht sowas die Reserven gibt und die erst später aufs Feld kommen. Mhm. Zum Beispiel bei imperialer Seite Darth Vader zum Beispiel.
Der kommt auch spät.
Und bei den Rebellen Han Solo. Würde für mich Sinn ergeben und würde dann auch, da würden auch die 4 Chargers überhaupt gar kein Problem sein.
Richtig. Und ja, dann also hast du.
Kann ich mir zumindest vorstellen.
Wenn Vader auch spät käme, dann hättest du auch die beiden Sechser halt natürlich auch sehr spät, was natürlich auch irgendwie spannend wäre. Ist ein cooler Gedanke.
Der Sache eine interessante Wendung. Wäre halt einfach thematisch.
Ne? Ja, definitiv.
Ja. Cool. Also, schöne Sache. Ist auch die, das Bild, das sieht super aus von der Millennium Falcon, wie der reingerast kommt und ballert. Ist gerade so wie im Film, gerade so hier, zack, Junior, ich helfe dir. Ja. Genau das. Ich weiß nicht, ob das Bild von Luke schon kennen, aber ach genau, das ist vom Corset das Bild.
Mhm, ja, genau.
Vom Corset, schön.
Ja, das hat sich nicht groß verändert. Das ist schön. Also da finde ich toll. Ich würde natürlich gerne einen wichtigen nächsten Punkt ansprechen, wenn ich ihn darf, weil das ist schwierig. Ich versuche es mal so neutral wie möglich zu machen. Die Star Wars Welt, die X-Wing spielende Star Wars Welt war etwas in Aufruhr, weil auf der Verpackung des Szenario-Packs war ja ein TIE Interceptor zu sehen. Und alle sagten, das kann doch gar nicht sein. Den gab's doch noch gar nicht zu der Zeit. Jein. Ich möchte hier ganz klar Jein sagen. Also ein Interceptor war nicht Bestandteil der Flotte beim Todesstern. Bin ich absolut bei jedem, der sich darüber irgendwie beschweren möchte. Aber ein TIE Interceptor gab es zu der Zeit prinzipiell schon. Es waren halt einfach nur, in Anführungsstrichen, Prototypen. Dass die jetzt überhaupt verwendet werden können in diesem Spiel, in diesem Szenario-Pack, das hat AMG zusammen mit Lucasfilm geplant. Also das ist auch nicht, was das AMG gesagt hat, wir machen das jetzt einfach mal. Nein, das hat Lucasfilm dann auch mit abgesegnet, was ja auch ganz wichtig ist und somit irgendwie auch Disney. Aber, worauf ich mehr hinaus will, alle, die sich jetzt darüber beschweren, dass AMG ja macht, was es will, nein. Habt ihr alle Rebels geschaut? Vielleicht ja, vielleicht nein. Wenn nicht, schaut euch bitte Folge 4 der dritten Staffel nochmal an. Das ist die Imperiale Flugakademie. Und dort sieht man auch einen TIE Interceptor. Der wird von Val Scaris geflogen. Und diese Folge spielt 2 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Also ich möchte das einfach nur mal kurz so mit in den Raum werfen. Das ist so ein Thema für mich. Ich finde das sehr lore-technisch, finde das immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute sich darüber dann irgendwie negativ äußern. Auch dass Aiden jetzt in diesem hier dargestellten TIE Interceptor fliegt, das ist auch gar nicht so falsch. Also, dass sie einen Interceptor fliegt, vielleicht, na, das nehme ich auch gerne hin. Aber Aiden war laut dem kanonischen Buch Star Wars Battlefront 2 Inferno Squad in der Nähe des Todessterns stationiert und ist auch durch die Explosion vom Todesstern auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Also sie hat auch davon Schaden von getragen. Da ist sie aber, ich gebe es zu, nur ein TIE Fighter geflogen. Also auch in der Sigma-Staffel. Jetzt habe ich ganz viel dazu gesagt. Ich wollte es einfach nur loswerden.
Vielleicht war es ja auch einfach nur ein Testflug und in dem Moment, hey, ihr habt gerade die tollen Schiffe, benutzt es auch mal ganz, ganz schnell, weil es da gerade ganz groß knallt.
Das ist, ne, möglich.
Ist ja auch nicht verkehrt, ja. Wenn man so sich um Todesstern prügelt, würde ich sagen, wirft man auch mal jeden Prototypen in die Schlacht, egal wovon, den man hat, ja. Wenn man denkt, dass es eine Hilfe in der Schlacht sein könnte. Was auch hätte sein können, ganz absurderweise, rein von der Zeit her, es gab sogar TIE Defender.
Ja, die TIE Defender sind in der Zeit, das war ja die Zeit rund um Lothal. Also Rebels-Zeitraum wurde damit abgedeckt. Das heißt, da hätten wir auch einen TIE Defender theoretisch haben können. Das stimmt.
Ja. Also von daher. Aber sie waren gnädig und haben einen Versio in einen TIE Interceptor-Prototypen gesteckt. Ja, finde ich okay. Kann ich damit leben, weil es heißt ja. Da auch wirklich TIE IN Interceptor. Aber es steht nicht Prototyp dabei, es heißt tatsächlich nur TIE IN Interceptor. Interessant. Na gut, okay. Wir haben hier einen Versio, INI 4. Auch hier der Untertitel natürlich Battle of Yavin. Ah, Entschuldigung, bei Han Solo auch Battle of Yavin, ja, Untertitel. Genau. Okay, er hat eine ganz normale Deadline, aber zusätzlich ein Schild und zwei Charges, die sich auch ganz normal wieder aufladen. So, kommen wir zur leicht abgeänderten Pilotenfähigkeit. Bevor ein freundlicher TIE in Reichweite 0 bis 1 Schaden erleiden würde, darfst du zwei Charges ausgeben, um einen Hit oder Crit zu verhindern. Also sprich, du darfst einen Hit oder einen Crit negieren damit, den du schon bekommen würdest. Das alle zwei Runden. Kannst du auf dich selbst oder ein anderes TIE-Schiff, also egal was, solange das Ding irgendwie TIE im Namen hat, kannst du es auch dafür anwenden. Tolle Sache.
Also das dann ist schon was anderes. Ja. Also nur der Vollständigkeit halber. Klar, TIE Fighter war einen im TIE Fighter hatte natürlich die Einschränkung nur für TIE Fighter. Dort konnte sie halt einen Charge ausgeben, der sich nicht wieder aufgeladen hat, um einen kompletten Schaden zu negieren. Finde ich hier interessant. Definitiv.
Finde ich super stark. Ich meine, die kann alle zwei Runden einfach einen Schaden, den sie nicht abwehren konnte, auf sich selbst einfach negieren. Toll. Ja. Großartig. Gerade die Grits, ja. Oder auf ein freundliches Schiff. Also ich finde es super stark, die Fähigkeit. Definitiv. Super stark. Dann haben wir als Schiffsfähigkeit in dem Fall nicht die, ach, wie heißt das richtige, echte TIE Interceptor-Fähigkeit. TIE Interceptor-Fähigkeit. Die Autothrusters sind leider keine Autothrusters geworden, sondern die Sensitive Controls, die man als Config upgraden konnte. Ist hier aber keine Konfiguration, ist es einfach fest als Chassisfähigkeit drin. In der Systemphase darfst du eine rote Fassrolle oder einen roten Boost als Aktion ausführen. Kennen wir schon, ist auch eine gute Sache, auch stark. Ja. Auch hier das Schiff die ganz normalen Aktionen, die jeder TIE Interceptor hat, nämlich Focus, Evade, Fassrolle und Schub. Mhm. Und sie kommt hier mit zwei Elite-Fähigkeiten. Einmal ist das ganz normal Predator und dann eine neue Fähigkeit, die heißt Fanatic. Und zwar, während du einen Primärangriff durchführst und du beschädigt bist, darfst du ein Auge in einen Hit drehen.
So, also ganz neu ist die nicht.
Ein bisschen ähnlich wie Fanatical von der First Order, ist aber anders. Ich glaube, bei der First Order es reicht schon, wenn man keine Schilde hat.
Genau, ja.
Und hier muss man natürlich dann beschädigt sein, sprich, es ist ein bisschen schlechter wie bei First Order. Also sprich, wenn einen noch zwei Hitpoints übrig hat, ab zwei Hitpoints oder weniger, greift dann die Fähigkeit, dass man ein Auge in einen Hit drehen kann. Trotzdem eine nette Sache.
Jetzt würde ich gerne trotzdem eine Sache mal von dir wissen, wenn du mal dir dieses Battle Pack, diesen Rücken anschaust, ist ganz unten. Dort ist Aiden auch drauf, hat aber hier kein Schild dargestellt. Werden wir eine zusätzliche Aiden haben, die dann vielleicht ein bisschen anders aufgebaut ist?
Ich vermute eher mal, dass es ein Druckfehler ist. Ich gehe vom Druckfehler aus. Also vielleicht fällt es sogar das Schild, obwohl das ist super hochauflösend mit dem Schild. Das ist ein super hochauflösendes Bild. So ist es auch im AMG-Artikel drin.
Das ist aus dem AMG-Artikel.
Also ich nehme an, dass die Rückseite, die wir da haben, die in der nicht so besten Qualität ist, das Bild von der Rückseite, dass das eher ein Druckfehler sein könnte. Vielleicht noch eine Vorabversion. Also ich vermute mal, dass es das Schild hat. Damit es auch nicht gleich nach dem ersten Treffer schon
fanatisch nutzen kann.
Ja, fanatisch nutzen kann. Oder einfach, dass es ein bisschen länger im Spiel im Rennen bleibt. Also ich vermute, das Schild, das ein Prototyp ist, kriegt er auch mal ein Schild, aber es passt halt thematisch nicht so richtig, das Schild.
Ja,
wie, als weil die haben ja extra den TIE Defender entwickelt, damit sie einen TIE-Jäger irgendwas mit Schilden überhaupt haben, ne? Ja.
Also ich sag mal, wenn sie es wirklich als Prototyp irgendwie abstempeln können, dann freue ich mich natürlich über das Schild. Auf der anderen Seite, ich sag mal, wie heißt unser großer Interzeptionstierfell, der fliegt ja auch ohne Schilde, also in aller Regel. Also da kann das auch eine Eidenwürste. Ich bin gespannt, was sie da jetzt draus machen, ob das jetzt, so wie wir es jetzt wirklich sehen mit dem Schild, ob das Thema wird. Ich fände es interessant, weil dann wäre dieser Interceptor definitiv stärker in seiner Form. Natürlich, Sensitive Controls macht zumindest was die nachträgliche Beweglichkeit angeht, ein bisschen schwieriger, anders. weil du dich halt vorher bewegen musst. Und vor allem die Frage ist halt auch, Sensitive Controls ist ja standardized, also ist ja so eine Standardausstattung, müsste ja dann jeder Interceptor hier haben.
Würde ich sagen, nein, weil es steht nirgends drauf. Auf der anderen Upgrade-Karte steht's ja drauf.
Das ist halt die Frage, ob sie das dann bei jedem mit draufpacken, weil die anderen haben ja dann Hope, die Rebellen. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir
vorstellen, dass die anderen Interceptor, die in den Pack kommen, eventuell auch alle Sensitive Controls haben. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen.
Ja, ich denke, das prinzipiell auch die Frage ist, weil wir ja vorhin gesagt haben, wenn du was dazu baust, also wenn du dir einfach ein Schiff dazu packst, gehen wir mal davon aus, du nimmst noch irgendeinen Interceptor, müsste der dann auch Sensitive Controls mitnehmen oder nicht? Aber ich denke, das wird sich auch in den Regeln klären. Also da wird es mit Sicherheit auch nochmal eine Regelergänzung geben. Ich finde trotzdem, Aiden hier passt sehr, sehr gut, fliegt mit ihrer Sigma-Staffel, wird es auch insgesamt 2, 4 Stück davon geben. Also Sigma 4, 5, 6 und 7 wird es noch geben. Finde ich cool, freue ich mich drauf. Aiden finde ich stark.
Was wird sie kosten?
Also wenn das Schild stimmt, also Aiden, also wenn wir jetzt mal Gideon Hask mal als Beispiel nehmen, den es ja in einem Interceptor gibt, ja, der kostet aktuell 5 Punkte. Der kostet als normaler TIE Fighter, ich glaube, auch nur 3.
Verständlich, ja. Das ist ja ein gigantischer Unterschied.
Definitiv. Von daher denke ich, wenn das Schild drin ist, müsste es teurer werden. Also Aiden kostet auch im TIE Fighter normal nur 3 Punkte. Also dann müsste im Interceptor schon auch 6 Punkte kosten. Also wenn das Schild wirklich stimmt.
Also dann wäre also ich ja, gehe von 5 aus.
Dann würde es ja das gleiche kosten wie in so ein Tierfell.
Nee,
der ist halt in die 6. Ja, das ist schwierig.
Sienna Ree kostet 5. Okay, die hat so eine, ich sag mal, mittelgute Pilotenfähigkeit.
Mittelgut ist schön.
Vals Garrus kostet nur 4, der hat auch nicht so die beste Pilotenfähigkeit, ist aber immerhin in die 5er. Also ich sag 5 Punkte. 6 Punkte werden sie nicht machen, das ist kein so ein Tierfell.
Ja,
aber 5 Punkte, 5 Punkte sehe ich hier auf jeden Fall.
Ja, es ist nicht unrealistisch. Also dafür, dass die Fähigkeit ist ja auch schon ziemlich gut. Also die normale Pilotenfähigkeit. Finde ich cool. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja noch ein bisschen was anderes. Ist noch 2 weitere Piloten. Einen davon kennen wir noch nicht, den einen anderen schon. Gibt einen neuen Rebellenpiloten. Pops Krail nennt er sich. Der ist auch interessanterweise im Dings geflogen, im natürlichen Todesstern. Der ist mit der Goldstaffel reingeflogen. Das ist der Typ, der immer sagt, weiter aufs Ziel zu, du bist zu dicht. Ja, das ist Pops Krail.
Richtiger Star-Wars-Promi.
Ein richtiger Star-Wars-Promi, der hat's zumindest aus dem Todessterngraben rausgeschafft und wurde dann abgeschossen. Nicht im Graben. Der kommt mit einer INI 4, auch im Battle of Yavin, hat jetzt keine besondere Ergänzung, was seine Fähigkeit angeht, also ist ein normaler Standard Y-Wing an dieser Stelle. Genau, hat auch Hoffnung mit drauf, also die als Pilot, also als Schiffsfähigkeit, so wie wir es ja vorhin gesagt haben, wie es im Grunde alle diese Piloten drauf haben. Und die Statline ist auch ist nicht ganz identisch, oder? 1, 2, 3,
nee, irgendwas. 6, 2, doch. Ich meine schon. Standard Y Wing müsste auch die 2662 haben.
Der hat das Rotate mit drin, also das ist wegen dem Iron Cannon Turret. Macht Sinn, natürlich klar. Deshalb hat er als Aktion noch die, also du warst bei dem Angriff, bei Angriffverteidigung, ich war jetzt schon bei den Aktionen. Weil da hat er noch das weiße Turmdrehen, dachte ich mir, hat er nicht standardmäßig mit drin, aber dadurch, dass er einen Iron Turret hat, macht das natürlich Sinn. Genau damit kommt er auch, also Ionenturm ist mit dabei. Ich glaube, der ist auch unverändert.
Genau, ein ganz normaler Ionenkanonenturm, genau, so wie man 1 kennt.
2, so wie man ihn kennt. Advanced Proton Torpedos und ein R3 Astromech, um die 1 bis 2er Manöver um 1 zu erleichtern. Ist jetzt nichts Besonderes, die Fähigkeit, die er hat, da können wir nochmal drauf gucken, während du einen Rotate-Angriff oder einen Turmangriff machst, muss man an der Stelle sagen, darfst du bis zu 2 Würfel neu werfen.
Ja, ist brutal. Brutal.
Ist gut. Also ich meine, du würfelst 3 Würfel und du kannst davon einfach 2 neu würfeln.
Ist schon schön. Super brutal. Das heißt, du fokussierst die ganze Zeit nur, fliegst ein bisschen rum und hast eine Riesenchance, dass du immer 3 Hits hast.
Richtig.
Mit deinem Ionenkanonenturm. Super geil, super stark.
Ja.
Gut, er hat noch den Advanced Proton-Torpedo. Der geht ja bekanntlicherweise nur auf Reichweite 1. Ja, ich weiß nicht, wie oft der dann zum Tragen kommt, aber wahrscheinlich brauchen wir den einfach für den Trench Run, ne?
Ja, also,
oder ob überhaupt. Ein Inni-4er.
Ja,
ist ein starker Y-Wing, ich würde ihn sofort fliegen.
Der ist
sofort.
Als Y-Wing ist der wirklich gut, ja, stimmt.
Ja, es ist natürlich echt die Frage mit der Ausstattung und vor allen Dingen mit der Fähigkeit, in was für eine Punkteklasse bewegt man sich hier. Ja.
Also, wenn wir mal versuchen, vergleichsweise oder einen zu finden, der irgendwie ein bisschen Vergleich hat, das wäre Horton Salm. Das ist ein Vierer oder auch ein Vierer, der auch so eine Reroll-Möglichkeit hat, wobei.
Deutlich schlechter natürlich. Das ist ein freundliches Schiff, ja, in Reichweite 0 bis 1 sein vom Verteidiger, dann darf er einen neu würfeln.
Ja, ist deutlich schlechter, aber der liegt bei 4 Punkten. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit. Dutch Wender hat auch in die 4. Der kostet auch 4 Punkte. Warum kosten die alle 4 Punkte?
Also eher, weil sie nicht so toll sind. Nora Wexley kostet 5. Ja, also ich würde sagen, realistischerweise muss so ein Schiff 5 Punkte kosten.
Findest du? Aber Nora hat aber auch Inni 5.
Und? Aber Inni ist Nebensache. Also das Nebensache ist nicht so gravierend wie jemand, der immer, jederzeit 2 Würfel neu würfen darf. Das finde ich unendlich stark. Also ich sehe den bei 5 Punkten.
Ja, aber
wegen dieser übertrieben starken Pilotenfähigkeit. Die ist einfach übertrieben stark. Und du hast eine Hope dabei gewissermaßen, darf man auch nicht vergessen. Und auch die Punkte, die benötigt werden vom Loadout her. Sind schon einige Loadout-Punkte, die darf man nicht vergessen. Ganze Menge Loadout ist hier nötig. Ich gucke gerade mal, wie viel Loadout hier theoretisch nötig ist.
8, 12, 17.
14, ja. Ja, 4 Astromech. Ja, 16 hasse ich. Ja, bis 16 ist auch egal. Also auf jeden Fall 16, 17 Punkte braucht er auch. Also deshalb sehe ich den bei 5 Punkten. Weil er einfach auch einen hohen Loadout braucht.
Ja, also ich hätte den jetzt sogar wirklich gleichgestellt mit den anderen. Also siehst du, da sind wir
unterschiedlich. Aber viel stärker,
Du musst halt überlegen, das ist halt, klar, du kannst das natürlich immer beim Ionen-Turret machen, aber du musst das Ding ja auch, also dir fehlt halt in der Regel deine Aktion, wenn du das Ding ausrichten musst. Zum Gegner.
Du musst ja nicht ausrichten, machst jetzt auf die Seite und fliegst schön im Kreis runter.
Ja, natürlich, wenn das so
total funktioniert. Total entspannt.
Ne, kann ja, auch sein, dass der Gegner das weiß.
Ist nicht schlimm, dann richtest du ihn aus und dann hast du die Aktion zum Ausrichten und du hast immer noch 2 Rerolls. Die kosten dich nichts, du kriegst sie ja geschenkt, egal in welcher Situation. Du kriegst immer deine 2 Rerolls, jedes Mal, wenn du die Kanone durch den Ionenturm schießt. Das ist unglaublich, das hat mindestens, also 5 Punkte muss das. Also nicht ja, mindestens, aber 5, nicht mehr. 6 Punkte wäre lächerlich irgendwo für das Ding. Dafür stirbt er zu schnell. Aber 5 Punkte sehe ich da schon. Bei jemandem, der so zuverlässig präzise schießt wie der, wow.
Weiter aufs Ziel zu.
Roms.
Ach genau.
Ja, kommen wir zu dem, der öfter mal Roms gemacht hat und dann doch ein paar erwischt hat. Und zwar Darth Vader. Untertitel Battle of Yavin. Statline. Also hier im TIE X1, wie wir es auch kennen, ne? TIE Turbo Jäger. Stedlam wie ähnlich wie gehabt. 2 Angriff primär, 3 Ausweichen, 3 Hülle, 3 Schilde, das ist ein Upgrade, der hatte sonst nur 2. Hier hat er 3 Schilde und dann natürlich 3 Macht. Er hat hier eine andere Pilotenfähigkeit, er hat nicht die, was ist der andere? Black Leader, glaube ich, ist der Untertitel vom normalen Darth Vader.
Ja.
Also Battle of Yavin Vader hat hier die eine andere Pilotenfähigkeit, und zwar, während du einen Angriff durchführst, darfst du eine Macht ausgeben, um eine Leerseite in einen Hit zu ändern. Ist, das ist beim Defender nur ohne Einschränkung, das heißt, er darf auch Macht ausgeben zum Verteidigen. Aber auf jeden Fall kann er kontinuierlich Schaden machen, indem er seine Macht ausgibt, um eine Leerseite in einen Hit zu drehen. Stark. Dann die Schiffsfähigkeit, Advanced Targeting Computer, das ist die, die wir schon kennen vom TIE X1. Sprich, wenn du eine Zielerfassung auf den Gegner hast und du angreifst, darfst du einen Würfel mehr würfeln und einen Hit in einen Crit drehen. Das kennen wir schon.
Immer noch stark.
Immer noch gut. Die Aktionen sind die gleichen, wie wir es kennen. Und da kommt eine Elite-Fähigkeit. Marksmanship, sprich im Bullseye einen Hit auf einen Crit drehen. Also gibt es schon mal ordentlich Crits. Und als Machtfähigkeit hat er Hate. Jeden Schaden, den er bekommt, darfst du eine Macht wieder aufladen. Ganz nett. Vielleicht ein Grund, warum er noch ein Schild mehr hat, damit er mehr von Depths und seinem Hass hat. Und dann kommt noch ein super gutes Upgrade, nämlich eine Modifikation, und zwar Afterburners mit 2 Aufladungen, so wie wir es kennen, voll Manöver, 3-5 voll ausführen. Danach darf man als Aktion einmal einen Boost machen, auch wenn man gestresst ist. Kennen wir schon, ist ja so eine Art Standardausrüstung fast für den Black Leader Vader. Freue mich auch, dass auch hier der Darth Vader das hat. Was mir halt ein bisschen leider fehlt, ist das Feuerkontrollsystem leider. Ja, das fehlt mir ein bisschen. Das ist schade. Gut, wir können jetzt sagen, wenn es nur eine Leerseite ist, ist egal. Dann kannst du hier eine Macht ausgeben.
Richtig.
Auch okay. Und vielleicht sollte man Fokus so oder so schon irgendwie haben, idealerweise auch noch. Wenn man es doch mal ausgeben muss für mehr Leerseiten, dann ist es so, das würde man auch tun, wenn man ein Feuerkontrollsystem hätte. Selbst dann würden wir meistens, wenn man jetzt immer dreimal leer würfelt oder sowas wirklich, oder nur noch eine Macht hat und da liegen, Fokus leer oder sowas, auch dann würde man alle neu würfeln. Gibt die Zielerfassung aus.
Ja.
Daher weiß ich jetzt nicht, ist er vielleicht ein Hauch schlechter wie der andere Vader?
Also ich finde...
Nicht so ganz so ein Freund von Hass. Ich bin mehr der Freund von Malice. Gefällt mir besser. Marksmanship hätte ich mir jetzt auch nicht gegeben. Dann lieber sowas wie schwer zu treffen, damit er noch einen Tick länger lebt. Oder ja... Sowas in der Art. Aber alles in allem trotzdem ein gut spielbarer Vader. Ist jetzt keine Katastrophe.
Nö.
Aber also ich würde wahrscheinlich den Black Leader wegen seiner Pilotenfähigkeit vorziehen.
Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen das Thema hier. Der ist, also ich finde das sehr thematisch, dass er halt wirklich diesen Angriff oder dass er halt wirklich da auf Angriff geht. Und es ist ja dieser Moment im Todessterngraben, er fliegt halt hinter seinen Gegnern her und ballert halt, was das Zeug hält. Ja, das passt ja thematisch wieder super rein. Die Frage ist halt, brauche ich denn überhaupt eine andere Fähigkeit? Also muss ich mich oft repositionieren nicht, aber muss ich denn oft zwei Aktionen nehmen? Natürlich ist es cool, Fokus und dann die Fokus
und
dann
Fokus ausgeben.
Zielerfassung, super. Aber ich finde es halt auch, Afterburners macht den halt super stark. Was halt hier fehlt, man könnte ihn jetzt so in dem aktuellen Loadout, wie er kommt, könnte man ihm jetzt noch 6 Punkte dazugeben, wobei ich jetzt mal schaue, was das zusätzliche
Schild kostet. Das Schild ist noch drin. Schild kostet 8.
Das Schild kostet 8, dann würde es nicht passen, dann würde es 2, wären es dann zu wenig.
Also von daher. Theoretisch hat er einen höheren Loadout, obwohl halt ein bisschen strange genutzt, wie der Black Leader Vader.
Ja. Also ich finde es thematisch cool, ich bin gespannt,
ja, ist okay.
Wie er, also das ist mit Sicherheit einer der nicht so häufig dann, wenn es denn so sein sollte, dass man sagt, die können wir mit ins Standardspiel mit reinnehmen, den müsste so wahrscheinlich nicht so häufig sehen, aber interessant ist er allemal, definitiv.
Ja, ich finde ihn auch toll, also das ist eine coole. Ich gehe auch schon aus, auch der wird 7 Punkte kosten.
Ja, das ist
in jetzt 6, nicht... 3 Macht, 3 Schilde, also schlechtes Schiff ist anders. Ne? Mm,
das stimmt.
Und auch die Pilotenfähigkeit, wie gesagt, sie ist halt erhöht halt den Durchschnittsschaden, erhöht es deutlich, ne, im Vergleich zum Black Leader. Aber der Black Leader ist halt einfach flexibler, dadurch, dass du mehr Aktionen durchführen kannst.
Ja.
Jede Runde deine 3 Aktionen machen oder 4. 3 Aktionen machen. Mehr kann er ja nicht. Ja, es ist halt ein bisschen flexibler, wenn man halt den ein bisschen spezieller auslegen will. Naja, ich würde sogar sagen, das waren jetzt die offiziell vorgestellten.
Ja.
Aber da auf der Rückseite von dem Pack hier auch noch zwei drauf sind, aber ich weiß nicht so richtig, ob man das lesen kann.
Ah, ja, ist schwierig.
Also, tue ich mir sehr schwer, aber auf jeden Fall Jack Pawkins sehen wir noch und irgendwen anders. Aber wir gehen einfach mal die Liste durch, wer alles so drin ist. Ne? Mhm. Also, wer kommt als neuer Pilot mit der neuen Karte, ist auf jeden Fall schon mal bei den Rebellen Garvin Trice, ne? Luke Skywalker, Jack Pawkins, Big Star Glider, Wedge Antilles, Han Solo, Dutch Vader kommt noch, Dex Tyree
ist das.
Trail hatten wir schon und Hol Oakland. Das sind alles in Berg Y-Wings und X-Wings und ein YT-1300.
Dex Tyree war das erste Opfer von Vader im Todessternkram. Ist das erste abgeschossen worden.
Ja. Dann wird er auch wahrscheinlich eine entsprechende Fähigkeit haben.
Also es hat auf jeden Fall eine INI 2. Das, so viel das sehe ich schon.
Ja. Jack Pawkins wird, glaube ich, auch interessant. Unstable irgendwas Engines hatte. Okay. Und er hat seinen Astromech dabei, den R5D8, der Hülle repariert. Der ist dabei. Anscheinend auch Standard, so wie er standardmäßig gedacht ist, und Advanced Proton-Torpedo.
Ja, aber er hat wieder.
Und ich glaube, die Pilotenfähigkeit ist die gleiche.
Ja, after ja. you. Oh, irgendwann, also auf jeden Fall musst du den Würfel werfen und dann kriegst du den Schaden, wenn du einen Schaden gewürfelt hast.
Genau, also ich gehe von aus, die Pilotenfähigkeit ist gleich beim Jack. Also Jack Pawkins ist eh cool, von daher super Sache.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Auf der imperialen Seite haben wir neben Vader und Aiden, die wir ja schon jetzt gesehen haben, Backstabber, Mauler, Mythal, das sind die beiden TIE Fighters, die mit Vader im Graben fliegen. Dann haben wir noch Dark Curse und Vampa, sowie 2-4 Interceptor, Sigma 4, 5, 6 und 7. Ob das jetzt wirklich welche sind, die unlimitiert sind, beziehungsweise keinen Punkt vorm Namen haben, weil keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Also hier, ich würde ich
limitiert.
Du sagst limitiert, ich denke es auch, ehrlicherweise.
Ich denke es auch. Die haben auch hier einen Punkt davor und ich glaube, auf den Rückseiten von den Packs haben nur die einen Punkt davor, die auch wirklich im Spiel einen Punkt davor haben. Ne?
Wäre eine interessante Möglichkeit. Ich müsste mal jetzt wirklich mal gucken. Weiß ich nämlich jetzt ehrlicherweise nicht. Aber ja, gut, also ich könnte mir das schon vorstellen, weil bisher waren ja alle Piloten irgendwie limitiert. Macht ja auch keinen Sinn. Also warum soll ich Sigma 4, 5, 6 und 7 irgendwie nicht limitieren? Dass sie halt keine Namen haben, schade, ist so das klassische Ding, was man halt bei Bösen oder bei den Charakteren der vermeintlich bösen Seite im Star Wars Universum öfter hat, dass es halt irgendwelche Namen sind, mit denen man nicht so viel anfangen kann. Naja, was haben wir sonst noch drin? 20 Schiffkarten. Wie viel haben wir jetzt hier gesehen? 2, 4, 6, 8, 10.
Genau, das passt 10, genau. 10 pro Seite. Ne? Jede Fraktion kriegt 10 Karten.
Überdimensionierte Szenario Exclusive Upgrade Cards, was auch immer das bedeutet.
Tippe mal eins für Rebellen, eins für Imperium, und das ist eine Art Upgrade, der nur in diesem speziellen Szenario funktioniert und auch nur dort Anwendung findet. Und ich glaube, dieses Upgrade hat deine komplette Staffel automatisch. Deshalb legst du es an die Seite, das gilt für deine ganze Staffel, deine ganze Staffel darf das nutzen, dieses Special Upgrade.
Mhm. Okay.
Was auch immer das dann ist, ich denke, da gibt es halt ein spezielles für das Imperium und ein spezielles dann für Rebellen.
Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Dann haben wir diese 8 Todesstern-Trench-Tokens.
Wow, die werden das irgendwas
vielleicht,
machen.
Vielleicht sind das Hindernisse. Vielleicht ist das irgendwas, was ein Hindernis darstellen könnte.
Oder ich glaube, das heißt einfach, hey, du bist jetzt im Trench drin.
Also, dass man damit quasi so diesen Trench darstellt.
Das könnte auch sein. Den Zustand markiert, hey, du bist jetzt da drin. Der fliegt jetzt gerade im Trench.
Mhm. Was ich interessant, 11 neue Ship Bases finde ich interessant das passt. Wir haben die 4 Sigmas, die sind neu.
Dex Tyree, Pops, Oakland, Pops. Das sind 3. Dann haben wir 4 mal Sigma, sind 7.
Ich glaube,
Backstabber, Dark Curse. 8, 9. Okay. Also ja, passt locker.
Ja,
und Aiden, ne? Doch, Aiden brauchen wir auch, weil Aiden war ja vorher nicht im Interceptor. Ja,
richtig, genau.
Aber mehr sind bei 10.
Na ja, gut, vielleicht haben wir irgendjemand jetzt übersehen. Es wird schon einen Grund haben, warum es 11 sind. Und Regeln sind
drin.
Jawohl, das ist
einmal schön. Regeln,
Einmal Regeln. Also ich finde es ein sehr, sehr spannendes System oder ein sehr, sehr spannendes Ding auf jeden Fall.
Geiler Scheiß, ja.
Ja, also vor allem, weil es halt so ein bisschen, ja, ich sag mal, diesen Effekt mit sich bringt, dass du halt nicht gezwungen bist. Also du kannst natürlich einfach auch dein normales Standardspiel spielen, aber hier hast du halt nochmal ein anderes, so ein anderes, ja, wirklich halt ein Szenario, wo du halt sagst, ich spiele jetzt mal so eine Schlacht nach. Also ist halt die Frage, wie schnell spielt sich das aus? Also wie oft spielst du das wirklich faktisch? Spielst du das mehrfach? Ich glaube, das kann man mit Sicherheit mehrfach spielen, weil es mit Sicherheit auch irgendwelche Regelungen gibt, die dir dieses Szenario-Pack vorgibt, wo du sagst, um es zu erschweren, spielst du jetzt bitte, so wie du es gesagt hast, vielleicht mit Han und Vader, die dann später kommen, ja, dass du dann da, dass du halt andere Punkte hast, die das Spiel für dich einfach nochmal verändern. Ich weiß es nicht, aber es wäre natürlich interessant und spannend zu sehen.
Vor allen Dingen, was ich auch sehe, ich glaube, das ist auch ein tolles Add-on, nenne ich es jetzt mal, für neue Spieler. Ich glaube, damit kannst du viele neue Spiele wirklich gut abholen. Wirklich die ganz neu in das Spiel einsteigen. Jetzt nicht zu zeigen, hey, sowas machen wir auf Turnieren. Nein, einfach das Spiel als solches zu verstehen, Spaß dran zu haben und auch mal so das erste Lernen, hey, mit vielen Sonderregeln klarzukommen, mit vielen vielen Upgrades klarzukommen.
Ja.
Es ist einfach ein schneller Start ins Spiel, weil du legst die Karte hin, bumm, es ist alles drauf.
Gut,
Ja, das heißt,
die Modelle müsste man dann irgendwo herbekommen. Ich meine, die
ja, die
kriegst du ja in
musst
der
du halt
Regel.
normal kaufen. Darum geht's ja nicht. Ist ja einfach so, du hast jetzt schon mal ein Core-Set gehabt, du hast ein bisschen gespielt, alles ist schön. Du weißt jetzt, wie, du hast so ein erstes Spiel mal gespielt und hast du, komm, jetzt wollen wir ein bisschen, ich will ein cooleres Schiff haben, das und das, und du kaufst dir diesen Battle of Yavin-Pack und ja, du hast aber dann die eine Karte, wo einfach alles draufsteht, was du brauchst. Das ist, sehe ich schon als Pluspunkt für einen neuen Spieler. Klar, und dann kann man sagen, hey, jetzt wollen wir es mal spezieller haben. Dem Weg kannst du deine Schiffe dann auch selber ausrüsten, so wie du es selber haben möchtest. Aber ich finde, das ist eine gute Vorstufe dazu.
Definitiv.
Ich habe es auch schon mal gehört, dass ein paar Leute irgendwas gesagt haben, sowas wie, oh Gott, ich hoffe, die wünschen sich, dass es halt nicht das normale Listenbauen ersetzt und so. Und
Das
ganz
glaube
ehrlich,
ich nicht.
nee,
Das
wird es nicht. Macht
will
überhaupt keinen
ich.
Sinn.
Nee, macht's
Das
auch,
ist
macht auch
einfach
keinen Sinn.
nur eine zusätzliche thematische Option. Und ganz ehrlich, ich freue mich über nichts mehr als Optionen in meinem Listenbau. Ja, weil ist das großartig. Ich meine, gut, man hat den normalen Listenbau aktuell und zusätzlich kann man noch auf diese Standard-Loadout-Schiffe zurückgreifen. Finde
Ja.
ich gut. Es ist einfach eine zusätzliche Option.
Richtig, richtig.
Und auch so sind halt neue Schiffe. Ich meine, so sind halt neue Schiffe reingekommen, aber die sind natürlich eingeschränkt halt ein bisschen. Sprich, das ist neue Schiff mit der tollen Pilotenfähigkeit, die wir noch nicht hatten bisher, aber der ist halt festgelegt. Punkt. Dann ist das halt so bei dem. Da musst du halt überlegen, abwägen, hey, macht Sinn für die Punktekosten, kommt er rein in meine Liste oder nicht? Ne? Ist die
Ja.
gleiche Abwägung oder eine ähnliche Abwägung, ob man ein normales Standardschiff nimmt mit einem freien Loadout?
Richtig.
Muss man einfach gegeneinander abwägen in dem Moment. Was ist dann besser in der Staffel? Fertig.
Ja,
Ist der
also ich glaube, wie gesagt, das würde es nicht
gleiche
ersetzen.
Denkprozess.
Es
Nee,
wird
auf keinen
einfach
Fall.
ein bisschen was vereinfachen für den einen oder anderen und ja, einfach für dieses Szenario macht das halt einfach Sinn. Ja, es ist halt thematisch. Wir hatten ja zu Beginn der Folge auch schon mal gesagt, es wurden ja auch andere Battle Pack, also ein anderes Battle Pack wurde ja schon namentlich zumindest erwähnt, das ist das Battle of Coruscant, was in irgendeinem Stream genannt worden ist. Wovon ich jetzt ausgehe, ist natürlich sowas wie Battle of Endor, könnte auch noch kommen, das dann halt
Ja, das hatten wir schon.
hatten wir schon.
Was heißt, also nein, Entschuldigung, nee, hatten wir nicht. Quatsch. Denkfehler. Nein, also ein Todesstern haben wir jetzt hier schon, der jetzt kommt. Nochmal einen toffen Todesstern zu setzen auf den zweiten, weiß ich nicht, ob das so schnell kommt. Das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen.
Geht ja nicht um die Geschwindigkeit, geht ja so prinzipiell, wenn sie wirklich
Prinzipiell. Ja gut, was würde denn drin vorkommen? Was für Schiffe?
Naja.
Lambda-Shuttle.
Hat das aktiv am Kampf teilgenommen?
Ist doch egal, es
Nee.
ist da. Der
Also
TIE
Lambda
Interceptor,
Shuttle,
ne? Weißt du doch.
Interceptor, A-Wing,
Nee, ich
B-Wing.
meine, TIE Interceptor bei Yavin ist das gleiche wie ein Lambda Shuttle
Ach
bei
so, meinst du
Endor.
das? Ja, klar,
Also von
ja.
daher hätte ich mit dem Lambda Shuttle jetzt echt kein Problem, wirklich nicht.
Nee,
Ne?
prinzipiell.
Außerdem gab es genug von den Dingern auf dem Todesstern, oder nicht?
Das stimmt.
Also,
Also gehe
selbst
ich
auf dem
von
ersten
aus.
Todesstern gab es sie schon.
Ja, also ich denke halt, Endor ist zumindest auch eine Möglichkeit. Battle of DK. Jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich Kotzreiz kriegen, wenn ich sage Episode
Kann ich
8.
mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sehr auf die Sequels setzen. Weil die Beliebtheit ist einfach nicht so gegeben. Aber was ich mir vorstellen kann, wäre Scarif. Da gibt's
Scarif, das wären
Scarif.
X-Wing, Y-Wings,
U-Wings,
U-Wing, dann Reaper und
Striker,
Striker,
TIE
TIE
Fighter.
Fighter. Das war's.
Haben
Also
wir noch
jetzt
was?
Nicht? Das wären die 6 Schiffe, die es da.
Oh, aber Bipille, kannst du nochmal massig neue Piloten reinbringen? Gut, die ganze Blaustaffel.
Ja klar, natürlich. Oder auch, wir wissen ja aus dem Film, dass auch,
vielleicht dass gibt's auch die Ghost da war. Die ja. Ghost war da, Hera, genau, eine neue Hera. Das ist die Chance, Hera wieder ins Rennen zu bringen. Mhm. Im Standardspiel. Tolle Sache. Hera war da, dann was war da gut für Epic, wird es natürlich sich anbieten, Scarif, klar, aber normales Spiel, also waren mit Sicherheit noch mehr Schiffe drin. Man müsste halt nochmal genau schauen, was da noch alles so dabei war.
Ich glaube halt, die Car ist halt, also man muss halt überlegen, es gibt ja trotzdem, es gibt FO-Spieler und es gibt jetzt weniger Widerstandsspieler, aber die sollten ja halt vielleicht auch irgendwie was bekommen.
Ja, sicherlich, also, sicherlich. So, aber
also es ist halt nicht unwahrscheinlich.
Die müssen halt gucken, lohnt sich's auch, würde es sich auch monetär lohnen? Und das ist halt die entscheidende Frage, wenn man jetzt sagt, natürlich hier Battle of Yavin, klar, der läuft sofort. Mhm. Dann hast du hier Schlacht um Coruscant. Auch. Auf jeden Fall. Seit den Sequels laufen die Prequels auch wie geschnitten Brot. Außerdem jetzt durch die neuen, durch die Kenobi-Serie. Ne? Ich will jetzt keinen spoilern irgendwie, falls jemand nicht gesehen hat. Deshalb kommen jetzt keine Spoiler. Aber auch das wertet die Prequels nochmal auf, das Ganze.
Mhm. Battle of Lothal könnte es geben,
vielleicht. Lothal vielleicht.
Aber das ist halt alles sehr
auf Rebellen
und Imperium gemünzt. Wir müssen halt gucken, es gibt ja nun mal auch andere Fraktionen. Also es muss ja irgendwie sind das die Scum.
Gut, beim Klonkriegen kannst du mit Sicherheit noch ganz schnell irgendwo eine Staffel irgendwas rausziehen. Scum ist halt schwierig, weil es keine großen Schlachten gibt, wo eine Scum-Fraktion mitspielt.
Ja, also ich denke, da werden sie vielleicht sich auch hoffentlich ein bisschen an den Legends bedienen. Da gab es mit Sicherheit ein paar Möglichkeiten. Haben sie schon mal gemacht. Also ich sag mal.
Schlacht um Tansari Point oder sowas.
Das wäre, das Schlacht um Tansari Point wäre natürlich richtig interessant. Also für die, die es nicht kennen, das ist die Schlacht Tansari Point ist der Haupthandlungsort des ehemaligen Online-Rollenspiels Star Wars Online. Star Wars Online hieß es, glaube ich. Also es ist wirklich ein MMO, was es irgendwann mal vor Jahrzehnten gefühlt gab. Es ist irgendwann eingestellt worden. Aber das war, da gab es viele Schiffe, die zum Beispiel M3A oder auch, wie heißt das andere Ding hier? Es fällt mir der Name gerade nicht ein.
Kimogila,
glaube ich auch. Aber auch der, der Pilot mitfliegt, der Talonbane Cobra, wo fliegt, was fliegt denn
der? Der Kirax. Kirax,
genau, also der ist zum Beispiel auch, das ist das, fände ich jetzt nicht uninteressant, ist natürlich schwierig, müsste man halt gucken, ob es das machen, ist es auch viel Mutmaßung, ich glaube, da kommen wir auch nicht groß mit weiter, aber es sind zumindest Dinge angekündigt worden, also dass weitere Szenario-Packs, wir können also gespannt sein. Genau, kommen wir, oder hast du zu dem Thema noch irgendwas?
Nö, ich glaube, das sind wir durch.
Dann kommen wir noch zu einem, zumindest von meiner Seite aus, letzten Punkt. Der Simon von Games on Tables, der hatte den Daniel von der Selbsthilfegruppe und mich angeschrieben gehabt, so hey, wir so als die größten deutschen X-Wing-Content-Lieferanten, ob wir mal irgendwie gemeinsam mal einen Brief oder eine E-Mail an AMG schreiben möchten, um vielleicht einfach so ein bisschen nochmal unsere Fragen zu stellen. Ob das jetzt beantwortet wird, nobody knows, aber wir haben einige Fragen hinsichtlich der Entwicklung von X-Wing gestellt. Insgesamt sind es 10 Fragen, die sehr, sehr, ich sag mal, sehr weit ausgeschmückt sind, um einfach denen leicht zu machen, eine Antwort zu geben. Wir haben natürlich auch, und das ist ganz wichtig, ganz gerade zu Beginn hat gesagt, hey, es ist uns klar, dass ihr das quasi jetzt übernommen habt. Es ist nicht immer einfach, so ein etabliertes System zu übernehmen. Und dass manche Sachen gut geworden sind, manche einfach, wo wir nicht verstehen, warum sie so entwickelt worden sind. Und darum ging es halt in dieser E-Mail. Da werden wir aber, sobald wir eine Antwort haben, werden wir dann nochmal im Detail auch drauf eingehen. Da wird es nochmal was gesondert geben. Aber damit ihr schon mal Bescheid wisst als Zuhörende, wir haben uns da zusammengetan und hoffen natürlich auf entsprechende Informationen. Das Ganze ist, wie gesagt, an AMG direkt gegangen, ist aber auch über den deutschen Community Manager auch mitgeschickt worden. Also der hat das Ganze auch schon von uns bekommen, der Marco Reinhardt. Und dann schauen wir mal, ob wir da auf kurz oder lang eine Antwort bekommen. Wir werden es dann mitteilen. Genau. Das war im Grunde nur so ein kleiner Punkt Sonstiges. So hatte ich es hier gelistet. Gut. Also wie gesagt, von meiner Seite, ich hätte sonst nichts mehr. Ich glaube, wir haben jetzt auch viel wieder erzählt und viel vermutet. Mal gucken, was sich so am Ende im Endeffekt rausentwickelt. Achso, vielleicht zum Battle Pack noch Oktober. Ich meine, Oktober wäre Release-Termin. Ist also noch wirklich lange hin. 4 Monate. Aber schauen wir mal, was bis dahin noch kommt. Vielleicht gibt es auch der ein oder andere weitere Release, dass sie noch ein paar Karten zeigen. Wir können gespannt sein. Oder vielleicht ein paar Regeleinblicke. Wer weiß.
Ja, absolut. Genau, Oktober war der Release, aber angeblich liegt sogar schon auf Lager der Battle Pack.
Ja, ich habe es auch gesehen auf der Asmodee US-Seite. Hat mich auch etwas irritiert, um ehrlich zu sein. Also wenn es irgendjemand früher bekommt, sagt uns gerne Bescheid. Ja, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass man sowas. Ich meine, wir haben Ende nächsten Monats haben wir das größte in Deutschland stattfindende offizielle Turnier von AMG zu X-Wing, also natürlich noch mit anderen Formaten wie Legion oder auch, was ist das andere?
Armada wird auch gespielt,
aber vielleicht gibt's ja die Möglichkeit, dass AMG hier irgendwie sowas mal darstellt. Ich habe keine Ahnung, wäre natürlich cool, wenn es da zumindest irgendwie eine Demo von geben würde, um zumindest mal reinzuschnuppern. Wir werden es sehen. Gut, René, ja. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, wa?
Ja, schön war's, war kurz und knackig, wunderbar.
Jawohl.
Dann wünsche ich allen viel Spaß und viel Erfolg bei den World Qualifiers.
Danke. Ich werde es jedem weitergeben, den ich sehe. Und wenn ihr noch ein bisschen was an Infos haben wollt oder uns nicht verpassen wollt, wenn was Neues kommt, Instagram, Facebook, das sind so die Themen. In den Shownotes steht auch wie immer eine E-Mail-Adresse drin, wenn ihr Fragen bezüglich irgendwelche Themen habt oder uns nicht über die Social-Media-Plattform kontaktieren möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail direkt und dann werden wir uns da auch zurückmelden.
Ja. Machen wir es. Ja, prima. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut zusammen. Tschüss.